Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Wir haben uns jetzt gerade kurz vorbesprochen und ich habe dir gestanden, ich bin heute so richtig aufgekratzt und flippig im Kopf und daher wirst du vornehmlich heute durch diese spannende Folge führen, oder? Haben wir das nicht ausgemacht?
Ja, du hast mich darum gebeten und ich habe gesagt, ja, das werden wir beide machen.
Na, ich muss mich zusammenreißen, damit ich nicht zu viel schnattere. Worum geht es heute? Wir sprechen heute über die Erbunwürdigkeit.
Schon letztes Mal angekündigt, gell?
Genau, du hast es angekündigt, also machen wir ernst. Mhm. Andreas, beginn. Was ist Erbunwürdigkeit?
Ja, wo soll man beginnen, wenn man über die Erbunwürdigkeit sprechen möchte? Ich glaube, wir müssen beginnen damit, dass wir darauf hinweisen, dass in § 538 zunächst einmal geregelt ist, dass erbfähig nur der ist, der rechtsfähig ist und erbwürdig ist. Das heißt, diese Erbfähigkeit, die Erbwürdigkeit ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass es überhaupt zum Erbanfall kommen kann, dass man also überhaupt Erbe werden kann. Die Erbunwürdigkeit, beginnen Sie mal vielleicht ganz technisch zuerst, lieber Christian, ist geregelt in den Paragraphen 539 bis 541. Und wir können gleich an der Stelle dazu sagen, dass durch das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 sich in dem Bereich manches geändert hat. Wir werden das dann auch, wenn wir in die Details gehen, noch besonders ansprechen. Aber ich würde vorschlagen, bevor wir uns diese Paragraphen genau ansprechen, reden wir zunächst einmal wirklich darüber, was es bedeutet, wenn jemand erbunwürdig ist, aus bestimmten Gründen, die wir noch näher erörtern werden. Wenn jemand erbunwürdig ist, kann er nicht erben. Dann kann er nicht gesetzlicher Erbe werden, dann kann er auch nicht testamentarischer Erbe werden, dann kann er auch kein Vermächtnis erwerben, dann kann er auch keinen Pflichtteilsanspruch haben. Das heißt, das Wesentliche ist, dem Erbunwürdigen ist das Erbrecht entzogen, dem Erbunwürdigen ist auch das Pflichtteilsrecht entzogen. Und daher ist es natürlich ganz, ganz wichtig, sich die Gründe, die zu dieser harten Konsequenz führen, sich ganz genau anzuschauen, ganz genau heute unter die Lupe zu nehmen.
Ja, harte Konsequenz. Wie soll ich sagen? Überspitzt formuliert sagt also unsere Rechtsordnung, wenn ein potenziell Berechtigter, berechtigt von Todes wegen, aus welchem Rechtsgrund auch immer, du hast es wunderbar beschrieben, Pflichtteilsrecht, Vermächtnis, Erbe, testamentarische Erbe, gesetzliche Erbe, wenn diese Person so ein charakterloses Individuum ist, dass unsere Rechtsordnung in diesen Bestimmungen, die du erwähnt hast, eine Anordnung trifft, die sagt, er ist so ein Schwein, dann darf er nicht erben, dann ist ihm diese Möglichkeit entzogen.
Ja.
Es sei denn, und das könnte man ja schon ergänzen.
Ja, erwähnt's gleich, ja.
Es sei denn, dass der Verstorbene ihm das nicht so übel nimmt, im übertragenen Sinn, ihm das verzeiht.
Ja,
ihm sagt, mein Sohn, meine Tochter, die ist zwar so unmöglich, die ist so grauslich, das ist so schlimm, und wir werden ja dann zu den Gründen kommen, ist ja wirklich schlimm, dass die Rechtsordnung sagen würde oder anordnet, die darf nicht erben, aber für mich ist es nicht schlimm. Für mich ist es, ich verzeihe dem, das ist okay. Mhm. Dann tritt unser Recht wiederum mit dieser Anordnung des Bannes, das ist verpönt, nicht? Er ist unwürdig zu erben unter unserem Dach, zurück. Mhm.
Und an der Stelle vielleicht gleich auch die Erwähnung und die Betonung, dass es bei der Erbunwürdigkeit eben keiner letztwilligen Anordnung bedarf. die Erbunwürdigkeit tritt ein Kraft Gesetzes.
Weil das heißt, sie so ein Schwein ist.
Weil der jeweilige Erbe oder Pflichtesberechtigte so ein Schwein ist, genau. Und das heißt, das Gesetz greift hier, ich sage es vielleicht eine Spur eleganter, bestimmte Sachverhalte auf, die einen erheblichen Unwert im Verhältnis zum Verstorbenen, zum Erblasser in sich begreifen und versieht das eben mit der Konsequenz des Entzugs des gesetzlichen Erbrechts und des Pflichtteilsrechts. Erstens, weil das Gesetz sagt, das ist so verwerflich, was da passiert ist. Aber zweitens eigentlich auch aus dem Grund, weil das Gesetz vermutet, dass diese Verwerflichkeit auch nach der Vorstellung des Erblassers zu diesem Entzug führen sollte. Mhm. Das heißt, diese beiden Aspekte stecken eigentlich drinnen in der Begründung für die Erbunwürdigkeit und letzteres erkennt man eben daran, dass, wie du schon erwähnt hast, durch eine Verzeihung des Erblassers der Unwert aus der Sicht des Gesetzes gleichsam wieder neutralisiert wird.
Wollen wir vielleicht an der Stelle gleich erwähnen, einen Begriff, der sicherlich allgemein geübt, gebraucht wird, den jeder schon mal gehört hat, nämlich den Begriff der Enterbung. Lieber Andreas, was ist denn die Enterbung?
Ja, die Enterbung setzt wie die Erbunwürdigkeit auch bestimmte Sachverhalte voraus, die Enterbungsgründe, in denen auch ein gewisser Unwert seitens des Enterbten im Verhältnis zum Erblasser steckt und berechtigt den Erblasser im Hinblick auf diese unwerte Tat, Handlung, was immer, werden wir heute vielleicht nicht im Detail die Enterbungsgründe besprechen, dass er letztwillig anordnet die Enterbung dieser Person, heißt eben den letztwilligen Entzug des Erbrechts und auch des Pflichtteilsrechts.
Ich gestatte mir, dass ich es vielleicht begrifflich doch ein bisschen schärfer formuliere, jetzt im Sinn des ABGB. Das ABGB definiert die sogenannte Enterbung als Entziehung des Pflichtteils. Das ist die technische Enterbung. Und dieser Pflichtteil, wie man schon von ihm gehört, der bestimmten Angehörigen, den Deszendenten und dem Ehegatten sozusagen zwingend zusteht, den kann der Verstorbene nur entziehen, wenn wiederum ganz gravierende Gründe vorliegen.
Ja.
Davon zu unterscheiden, die Anordnung in einem Testament, mein Sohn ist so schief geraten, er ist daher nicht mein Testamentserbe. Sie müssten das ja nicht begründen, nicht wahr? Ihn nicht zum Erben einzusetzen, ist ohne weiteres möglich. Man würde das eine sogenannte untechnische Enterbung nennen. Aber darüber reden wir heute genau genommen nicht, um nicht allzu breit zu werden. Wir sprechen also nicht über die Entziehung des Pflichtteils durch einen Verstorbenen, der die Untat oder die frevelhafte Haltung kennt und sie jetzt sanktionieren will, sondern wir sprechen eigentlich eben von dieser eo ipso Unfähigkeit zu erben, die das Gesetz anordnet, unabhängig von einer Anordnung, die dann auch erfasst natürlich das Pflichtteilsrecht, wie wir schon erwähnt, die sogenannte Erbunwürdigkeit.
Ja, und vielleicht nur ganz kurz, wenn man jetzt abstrakt die Erbunwürdigkeitsgründe den Enterbungsgründen gegenüberstellt, dann ist doch ganz klar und nachvollziehbar, die Enterbungsgründe decken sich einerseits mit den Erbunwürdigkeitsgründen, das heißt, ich kann aus jedem Erbunwürdigkeitsgrund auch letztwillig eine Enterbung anordnen.
Entschuldige, wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre, weil er ist ja so grauenhaft gewesen, dass er sogar ohne Anordnung nichts bekommen darf.
Das ist vollkommen logisch und es ist auch naheliegend und eigentlich auch klar, dass die Enterbungsgründe andererseits aber sogar noch weiterreichen. Das heißt, es gibt Gründe, wo das Gesetz sagt, das reicht uns noch nicht für eine von Gesetzes wegen eintretende Erbunwürdigkeit, Aber die Tat ist doch von einer solchen Erheblichkeit, dass der Erblasser von sich aus, wenn er möchte, letztwillig eine Enterbung anordnen kann. Sie reichen also weiter als die Erbunwürdigkeitsgründe.
Jetzt hast du gesagt, lieber Andreas, es ist ja klar und überzeugend, dass diese Gründe weiterreichen. Ich will dem nicht widersprechen, hätte aber doch gern ein wenig eine andere Perspektive und damit verbunden auch Information eingebracht, nämlich die Information, dass dieser Bereich, der Bereich des, ja, des fehlerhaft handelnden potenziellen Berechtigten, also des verwerflichen potenziellen Erben, verwerflichen potenziellen Pflichtteilsberechtigten, dass diese Regelungsstruktur im ABGB einerseits Erbunwürdigkeit, andererseits Enterbung und, wie wir heute noch näher uns anschauen werden, die Detailregeln zur Erbunwürdigkeit äußerst komplex und differenziert und kompliziert und feinsinnig geregelt wurden, ohne dass ich bei all den Unterscheidungen, die wir jetzt gleich hören werden, eigentlich so richtig persönlich nachvollziehen kann. Cui bono, wer hat das eigentlich erfunden? Du hast gesagt, richtigerweise, das wurde durch die Erbrechtsnovelle 2015 strukturell doch neu gestaltet, insbesondere die Erbunwürdigkeit. Das ist das Machwerk von einem liebevollen Theoretiker oder Theoretikerin, wer auch immer es war, mit enorm vielen Stunden offensichtlich, der da eine kleine Welt geschaffen hat, die für den Theoretiker wiederum, also das heißt für den Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, spannend ist, herrlich viele Fragen, toll, Differenzierungen, wir werden es dann hören. In der Realität steckt hinter jeder komplexen Regelung, hinter jeder differenzierenden Regelung, wie immer, der Grund für einen teureren Rechtsstreit, für eine komplexere Rechtsfindung.
Ja, das muss man auch betonen, natürlich, wenn in diesem Bereich, wo es kurz gesagt um alles oder nichts geht, die Grenzen nicht scharf verlaufen, dann entsteht natürlich genau in diesem unklaren Grenzverlauf jene Rechtsunsicherheit, die Rechtsstreit und Kosten für die Menschen bedeutet.
Aber jetzt waren wir so abstrakt. Jetzt müssen wir geschmackig werden.
Gerne mal konkret.
Lieber Andreas, schieß los. Erbunwürdigkeitsgründe. Was sind das für Gründe?
Ja, man muss einmal grundsätzlich unterscheiden zwischen den Erbunwürdigkeitsgründen, die in § 539 und in § 540 geregelt sind einerseits und jenen, die in § 541 ABGB geregelt sind. Bei jenen in den Paragraphen 539, 540 handelt es sich um sogenannte absolute Erbunwürdigkeitsgründe. Die schauen wir uns vielleicht zuerst an.
Ja, mir wird es ja ganz unwohl, wenn ich das eben höre. Ja, also ich erinnere daran, warum wurde das so geregelt? Was heißt absolute Erbunwürdigkeitsgründe? Und jetzt wirst du gleich sagen, die relativen. Ja, man muss unterscheiden, Sie werden gleich erfahren, warum. Aber nämlich, was der Unterscheidungstatbestand ist, aber warum das so geregelt ist, ich verstehe es nicht.
Also, bin der 539, 540,
ich weiß, aber du merkst, ich reg mich gleich wieder auf. Was sind das für Tatbestände, die normalen Erbunwürdigkeitsgründe?
Schauen wir uns einmal die normalen Erbunwürdigkeitsgründe an und dann schauen wir uns die relativen an. Der Paragraph 539, ich würde vorschlagen, ich lese es einmal vor. Ist das in Ordnung, Christian? 539. Wer gegen den Verstorbenen oder die Verlassenschaft eine gerichtlich strafbare Handlung begangen hat, die nur vorsätzlich begangen werden kann und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, ist erbunwürdig, sofern der Verstorbene nicht zu erkennen gegeben hat, dass er ihm verziehen hat. Also hier geht es um strafbare Handlungen von gewisser Erheblichkeit, die also mit einem bestimmten Strafausmaß versehen sein müssen, also mindestens ein Jahr, über ein Jahr Freiheitsstrafe und ein vorsätzliches Delikt muss das sein. Und diese Straftat muss sich richten, entweder gegen den Verstorbenen oder, ganz wichtig, gegen die Verlassenschaft. Und diese Straftat gegen die Verlassenschaft, die also auch eine Erbunwürdigkeit bedeutet, Die ist ja durch das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 neu in das Gesetz gebracht worden. Früher ist das immer diskutiert worden in der Lehre, kann es das geben oder nicht, aber überwiegende Meinung und Rechtsprechung, soweit ich weiß, war, dass Straftaten gegen die Verlassenschaft nach früherer Rechtslage keine Erbunwürdigkeit begründet haben. Das ist also insofern neu. Wollen wir dazu vielleicht ein Beispiel machen?
Gern, ich lausche.
Naja, was wäre so eine strafbare Handlung? Man stelle sich vor, dass zum Beispiel der Sohn des Verstorbenen, der Vater, der dann verstirbt, ist in hohem Alter, vielleicht kurz vor seinem Tod, und der Sohn begibt sich in die Wohnung und stiehlt aus dem Safe des Vaters einen erheblichen Geldbetrag.
Einbruchsdiebstahl.
Ja, wir müssen es schnell.
Kommt drauf an. Wenn er den Safe.
Ja, je nachdem. Also wir müssen es. Ja, könnte sein. Aber es ist jedenfalls das eine Straftat, die begangen eben hier gegen den Verstorbenen eine Erbunwürdigkeit nach § 539 begründen würde. Nicht? Das wäre so ein klassisches Beispiel.
Naja. Was ist mit der Privilegierung im StGB?
Ja, stimmt.
Ja, die hat müssen wir uns jetzt, also gut, die müssen setzen wir uns jetzt wir nochmals an, bitte. Also, eine strafbare Handlung, ja, die vorsätzlich begangen wird und mit mindestens einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist. Gut. Gegen den Verstorbenen. Sie ermorden ihn. Kein Problem. Sie werden erbunwürdig. Allerdings nur, wenn sie tatsächlich vorsätzlich das Leben des Verstorbenen genommen haben. Da gab es diesen furchtbaren Fall, wo eben der Sohn, glaube ich, die Mutter enthauptet hat und nachher zur Polizei gegangen ist und gesagt hat, ich bin der Satan, ihr findet die Mutter in wo auch immer. Und der war dann schuldunfähig, nicht erbunwürdig, ein Klassiker in der Rechtsprechung.
Weil Literatur. Achtung an der Stelle gleich, da gibt es eine gewisse Konnexität zwischen dem Strafrecht und der Erbunwürdigkeit.
Und dazu will ich jetzt nämlich kommen, denn Sie haben im Strafgesetzbuch auswendig, ich verdumme mich immer mit den Zahlen, ich
glaube, es ist der 166
StGB, haben Sie einen Katalog an Vermögensdelikten, Straftaten gegen das Vermögen des Opfers, die, wenn sie im sogenannten Familienkreis begangen werden, eine wesentlich geringere Strafandrohung haben und überhaupt auch kein Offizialdelikt sind.
Ja.
Die Strafandrohung ist jedenfalls unter einem Jahr.
Ich glaube 3 Monate, ja.
Genau, ich glaube bis zu 3 Monate. Das heißt, das war auch schon nach altem Recht so in der Rechtsprechung, dass diese Privilegierung im StGB, die im ABGB nicht ausdrücklich erwähnt wird, bei der Auslegung dieser Bestimmung, bei der Vorgängerbestimmung und auch für die geltende Bestimmung wird so judiziert und vertreten durchschlägt, will heißen, wegen einem Vermögensdelikt gegen den Herrn Papa wird man niemals erbunwürdig. So war das früher. Und das war übrigens auch eine Wertung, die zwar nicht ausdrücklich im Gesetz stand, aber sicher dem Willen des Gesetzgebers entsprochen hat. Schon nach der dritten Teilnovelle wurde das diskutiert. Man wollte nicht, dass diese nicht selten vorkommenden, eben innerfamiliären, sage ich jetzt einmal, rechtswidrigen Vermögensverschiebungen dann zu dieser Atombombe führen, nämlich kein Erbrecht, kein Pflichtteilsrecht. Und man wollte nicht diese Streitigkeiten, diese innerfamiliären Vermögensstreitigkeiten in die erbrechtliche Beurteilung ziehen. Das heißt, unter Angehörigen im Sinn des StGB sind wir, gibt natürlich so Randdelikte, wo man dann streiten kann, eigentlich immer bei den Delikten gegen Leib und Leben, die zu einer Erbunwürdigkeit führen könnten, Vermögensdelikte typischerweise nicht. Wenn sie nicht in diesen Angehörigenkreis fallen, dann natürlich ist dein Beispiel, also wenn das, was weiß ich, die Haushälterin ist, die zur Testamentserbin eingesetzt wäre und die stiehlt dann, macht dann schweren Diebstahl, dann würde die erbunwürdig. Und jetzt springe ich
gleich. Das ist aber eine spannende Frage. Wenn es die Haushälterin wäre, wäre es leicht. Aber was wäre, wenn die Lebensgefährtin, diesen Diebstahl begeht gegen ihren dann verstorbenen Lebensgefährten, sie bestiehlt ihn, dann ist die Frage, ob sie auch unter die Privilegierung des § 166 fällt. Dann ist die Frage, ob sie eine nächste Angehörige ist im Sinne des 166. Und ja, das ist sie, nämlich die Angehörigen sind im Paragraph, glaube ich, 76 StGB definiert. Da fällt auch der Lebensgefährte darunter. Allerdings gilt nach 166 für bestimmte Angehörigen wie auch für den Lebensgefährten, dass die Privilegierung nur dann zutrifft, wenn sie auch in einem gemeinsamen Haushalt mit dem Verstorbenen gelebt haben. Das heißt, bei der Lebensgefährtin, die den Verstorbenen bestiehlt, ist die Frage, ob sie erbunwürdig wird oder nicht, letztlich wohl davon abhängig, ob es hier eine Haushaltsgemeinschaft mit dem Verstorbenen gibt oder nicht.
Du führst uns gleich wieder vor Augen, wie diffizil ein Einzelfall sich darstellen kann, nicht? Wo es ankommt und wie man womöglich aus einer potenziellen Erbunwürdigkeit rauskommt oder hineinschlittert. Fantastisch. Und vielleicht gerade jetzt an der Stelle können wir gleich darauf einhaken, was durch das Erbrechtsänderungsgesetz mit der Ergänzung, dass auch die Straftat von dieser kapitalen Schwere gegen die Verlassenschaft, wenn man so will, provoziert wurde im Gesetz. Die Verlassenschaft steht nicht im StGB, im § 166. Sie lässt sich dort, außer durch irgendwelche Analogien, auch nicht hineinbringen.
Die Rechtsprechung lehnt das auch ab.
Die Rechtsprechung lehnt das ab, sodass wir, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, nach Erlassen des Erbrechtsänderungsgesetzes recht bald erkannt haben und die Frage aufgeworfen haben, na Moment, bestiehlt der Sohn oder die Tochter den Sterbenden kurz vorm Tod, ich glaube, ich habe das Beispiel mit der Rolex oder mit dem goldenen Ring gebracht, und reißt ihm eben diesen Wertgegenstand noch lebend herunter, keine Erbunwürdigkeit, § 166 StGB schlägt durch, tut er das 5 Minuten später, als der Verstorbene bereits verstorben ist, was für eine Wortkreation, dann würde nach der Lex Scripta diese Erbunwürdigkeitsprivilegierung, das heißt diese Strafprivilegierung nicht durchschlagen, und er wäre erbunwürdig. Ja. Ein geradezu, ich glaube, ich hatte damals harte Worte gefunden, aber heute sehe ich das als geradezu groteskes Ergebnis an, das aber von manchen sogar verteidigt wurde.
Absolut, ja.
Und dann begann eine Riesendiskussion, die bis vor kurzem noch vom obersten Gerichtshof nicht entschieden war, nämlich die einen sagten, ja, das passt schon so. Die anderen sagten, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir müssen es gleich behandeln, nämlich in der Art und Weise, dass wir auch vor dem Tod, das heißt zu Lebzeiten, diese Privilegierung des Strafrechts nicht mehr zulassen. Nicht mehr. Also das heißt keine, das heißt, die Vermögensdelikte werden plötzlich doch zu Erbunwürdigkeitsgründen unter nahen Angehörigen. Und die andere Lösung war, es kann ja nicht wahr sein, es bleibt dabei, dass die Erbunwürdigkeit bei einer Straftat zu Lebzeiten nicht besteht, wenn sie im Angehörigenkreis begangen wird. Und das wenden wir analog an auf die Straftat gegen die Verlassenschaft, wenn der Verstorbene in einem derartigen Angehörigenverhältnis stünde. Andreas, du warst ja da ein heftiger Mitstreiter. Ich habe mich da nicht beteiligt. Ich glaube, dass sich deine Meinung durchgesetzt hat. Kann man das sagen?
Das kann man sagen.
Der oberste Gerichtshof,
danke, hat mich gefreut. Der oberste Gerichtshof ist meiner Ansicht dann wirklich gefolgt und es ist eben so. Und ich glaube, dass das ja auch wirklich richtig ist, weil es kann ja nicht sein, es geht ja immer in diesen Taten darum, dass hier ein Unwert aufgegriffen wird, der sich verwirklicht im Verhältnis zum Erblasser. entweder durch eine Tat direkt gegen ihn oder eben gegen die Verlassenschaft oder, wir werden noch dazu kommen, nächste Angehörige, 541,
ja, dann ja,
da kommen wir noch dazu. Daher muss für die Tat gegen die Verlassenschaft die gleiche Konsequenz gelten wie für die Straftat gegen den Erblasser selbst. Ja, umso mehr muss auch hier die Privilegierung durchgreifen bei der Straftat gegen die Verlassenschaft. Und der Oberste Gerichtshof hat das ebenso gesehen und da stehen wir jetzt.
Das kann man natürlich anders sehen, glaube ich. Du hast überzeugende Gründe vorgebracht. Was ist vielleicht jetzt vom Ergebnis her kommend doch erstaunlich an dieser nunmehr sich durchgesetzt habenden Lösung? Man hat einen neuen Tatbestand eingeführt, dessen Anwendungsbereich jetzt durch diese Auslegung weitestgehend, das ist natürlich spekulativ, weil ich keine Statistiken habe, aber weitestgehend wegreduziert wurde. Was meine ich? Die Unterstellung meiner Aussage ist natürlich jene, dass es vornehmlich um Verhaltensmuster innerhalb des Angehörigenkreises geht, dass es vornehmlich oder sehr häufig um pflichtteilsrechtliche Fragen geht, wo dann plötzlich diese Erweiterung des Gesetzes eigentlich
völlig ins Leere geht.
Ich glaube, auch wieder Spekulation, der Ursprung des Ganzen ist, der Gesetzgeber, die haben das einfach übersehen. Die haben übersehen, das ist eine reine Spekulation jetzt, dass diese Privilegierung des Strafrechts hier durchschlägt.
Kann sein.
Ja. Und ich gehe noch nicht weg, zwei Minuten gib mir noch,
bitte,
und zwar unbedingt. Mit Blick auf unsere letzte Folge.
Ja.
Das ist so ein wichtiger Bereich gewesen mit Blick auf gemeinsame Konten. Warum? Dieser Rat der Banken, den wir das letzte Mal bereits analysiert haben, der da klassisch bisweilen lautete, du hast das Anschreiben genannt, begründen Sie doch eine gemeinsame Konto-Mitinhaberschaft mit Ihrer Liebsten, mit Ihrem Liebsten, damit diese nach dem Tod unkompliziert beheben kann, zugreifen kann. Das war ein Rat, der nach altem Recht zum Risiko führte, dass bei einem solchen Zugriff nach dem Tod der Vorwurf kam, du greifst in fremdes Vermögen, nämlich in das Vermögen der Verlassenschaft, gib das Geld zurück, aber es war nicht möglich, nach altem Recht zu behaupten, und deswegen, weil du es getan hast, bist du auch keine Testamentserbin mehr und kriegst nicht diese 150 Millionen Euro wegen den 50.000, die du behoben hast. Und nach dem neuen Recht, durch die Einführung der strafbaren Handlung gegen die Verlassenschaft, wurden dieser Rat der Kreditinstitute wurde natürlich noch viel, viel brisanter, viel gefährlicher, weil er nun das Risiko erzeugte, dass der nach dem Tod zugreifenden Person von ihren Gegnern nicht bloß vorgehalten wird, behauptet wird, das steht dir nicht zu, dass es fremdes Eigentum gibt, die 100.000 Euro oder 50.000 Euro wieder zurück, sondern nun möglich war, dass diese Gegner, was weiß ich, die Kinder aus erster Ehe, der Witwe in zweiter Ehe sagen, so, du hast 100.000 nach dem Tod behoben, und das ist ein strafbares Verhalten gegen die Verlassenschaft. Und wir behaupten jetzt, du bist erbunwürdig. Und auch wenn du einwendest, ich war ja nicht vorsätzlich, ich kenne mich nicht aus, wir werden uns das ausstreiten im Rahmen des Erbrechtsprozesses. Ja, der wird 3-4 Jahre dauern. Ja, also das ist also sehr, sehr unangenehm. Das wiederum, lieber Andreas, hast du durch deine These, die sich durchgesetzt hat, für einen bedeutsamen Personenkreis, nämlich für die nahen Angehörigen des Verstorbenen, entschärft.
Ja.
Aber es bleibt natürlich für einen kleineren theoretischen Kreis, der nicht unter das, ist aber wohl eher ein Randfall, problematisch, nicht wahr? Mhm. Also das ist…
Aber vielleicht kurz an dieser Stelle, wir werden jetzt in weiterer Folge noch zu einem Aspekt kommen, der zeigen wird, dass vielleicht solche Fälle doch zu einer Erbunwürdigkeit führen könnten, wenn eben durchaus auch von Angehörigen Nachlasswerte nach dem Tod entzogen werden.
Spannend.
Ich werde also nicht zu dieser
Tatbestand, aber
nicht
gehen wir weiter.
Dann genau.
Was gibt es noch? Jetzt haben wir mal die strafbare Handlung.
539. Ich werde es jetzt beim nächsten Paragraphen wieder so halten, dass ich ihn kurz vorlese. 540 ABGB. Wer absichtlich die Verwirklichung des wahren letzten Willens des Verstorbenen vereitelt oder zu vereiteln versucht hat, etwa indem er ihn zur Erklärung des letzten Willens gezwungen oder arglistig verleitet, ihn an der Erklärung oder Änderung des letzten Willens gehindert oder einen bereits errichteten letzten Willen unterdrückt hat, ist erbunwürdig, sofern der Verstorbene nicht zu erkennen gegeben hat, dass er ihm verziehen hat. Er haftet für jeden einem Dritten dadurch zugefügten Schaden. Die Vereitelung des letzten Willens macht erbunwürdig. Klassisch zum Beispiel die Unterdrückung des letzten Willens. Man gibt das Testament nicht her. Oder es wird ein Testament gefälscht, verfälscht. Das wären so Fälle, die...
Ja, aber wir müssen vorsichtig sein. Man gibt das Testament nicht her, immer mit dem Vorsatz, den Willen vereiteln zu wollen. Natürlich. Weil nicht selten werden Testamente wegen Rechtsirrtümern nicht gleich eingeliefert. Also wir denken natürlich an wirklich den Bösen, der den letzten Willen findet,
das heißt auffrisst.
Ja,
absichtlich die Verwirklichung des letzten Willens vereitelt.
Also zerreißt, das ist natürlich klar, abfackelt und nicht merkt, dass er dabei gefilmt wird.
Also dem es gerade darum geht, durch seine Handlung, durch die Unterdrückung und so weiter des letzten Willens, den letzten Willen wirklich zu vereiteln.
Übrigens, kleiner Hinweis hier, in den Äther hinausgebrüllt, bisweilen treffe ich noch immer auch durchaus auf Berufskollegen, denen nicht bekannt ist, dass man auch aufgrund eines zerstörten, nicht mehr vorhandenen, nicht existierenden Testaments erben kann, wenn bewiesen wird, dass der Verlust dieser Urkunde nicht auf den Willen des Verstorbenen beruht.
Ja, also
man nennt das zufällig.
722er
BGB. Und man den nachweisen kann, was drinnen stand.
Ja.
Nicht wahr? Also das...
Absolut wichtig, wichtig, das zu wissen. Und das kommt ja, Christian, wie wir beide wissen, in Verlassenschaftsverfahren immer wieder vor.
Absolut.
Dass eine Kopie vorgelegt wird, dass man nicht mehr weiß, wo das Original ist und vorbehaltlich des Beweises des zufälligen Verlustes kann dann auch der in dieser Testamentskopie berufene Erbe sich auf diesen Titel stützen. Ja,
das und wir konzentrieren uns jetzt aber auf diesen Täter. Wir unterstellen ja, dass wir einen Bösen haben, der das aufgefressen hat oder vernichtet hat. Der wird dadurch potenziell erbunwürdig.
So ist es.
Ja. Aber auch der Fälscher, nicht wahr? Auch der den fremden Willen, also der den wahren Willen unterschiebt, verfälscht. Mhm. Mhm. Und ich glaube, jetzt wirst du möglicherweise mit dem Hinweis kommen, kann man nicht unter diese Formulierung, die ja sehr weitwendig im Gesetz ist, nicht? Das sind viele Worte, kann man nicht vielleicht da auch argumentieren, naja, wenn ich so einen großen Vermögensbestandteil beiseite schaffe, das ist schon irgendwie eine Korrumpierung der Aufteilung des letzten Willens ist, eben den ad absurdum führt, das, was sich der Verstorbene vorgestellt hat, kann man natürlich schon ansetzen beim ersten Euro von der Logik her, hat man dann nicht vielleicht den 540, den du jetzt ansiehst, wo es nicht auf irgendwelche strafrechtliche Privilegierungen ankommt und kann so diesen sehr schwachen 539 vermeiden.
Ja, jetzt hast du es schon gesagt. Jetzt
ja, was meinst du?
Ich habe jetzt eine Lösung. Nein, ich habe dazu keine Lösung, aber ich glaube nur, dass das schon ein Ansatzpunkt sein könnte, auf den man sich da in so einem Fall stützen könnte. Dass natürlich der letzte Wille Schon in einer gewissen Weise ist die Frage, ob das der 45 wirklich trägt, aber in einer gewissen Weise letzten Endes vereitelt wird, wenn zwar nicht durch Veränderung, Unterdrückung der letztwilligen Verfügung, aber durch Veränderung der Vermögensverhältnisse letztlich das nicht eintritt, was der Erblasser wollte, nämlich dass bestimmte Vermögenswerte dem jeweils Begünstigten zukommen. Im Ergebnis kommt das, je nach Sachverhalt, ja letztlich auf das Gleiche hinaus. Und daher halte ich es zumindest nicht für abwegig, sich in so einem Fall auf den Paragraph 540 zu stützen. Stelle vor, ganz konkret, es gibt ein Vermächtnis über ein Gemälde und die Alleinerbin versucht zu behaupten, dass dieses Gemälde nicht mehr vorhanden ist. Später kommt man drauf, sie hat es nur gut versteckt. Zeigt sich gerade bei so einem Speziesvermächtnis, das dann unterdrückt wird in einer sehr deutlichen Weise, dass durch diese Unterdrückung nicht des Vermächtnisses, aber des Vermächtnisgegenstandes der letzte Wille vereitelt wird.
Wie immer bei dir ein brillantes Beispiel, um den Zuhörer und mich in eine bestimmte Richtung zu lotsen, die ja auch stimmen kann. Halt schon, dass dadurch diese Wertung des 539 mit der strafbaren Handlung, wenn denn diese Wertung zutrifft, dass diese Privilegierung bestehen soll, völlig unterlaufen würde im Familienkreis. Hast du recht. Aber es ist offen, hast du recht. Oder? Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass der oberste Gerichtshof das abschließend entschieden hätte. Und womöglich haben das nicht alle unsere Kolleginnen und Kollegen vor Augen und schließen gleich das Büchlein zur Unterstützung ihres Falles in dem Moment, wo sie entdecken, oh je, strafrechtliche Privilegierung, Erbunwürdigkeit ist futsch. Stimmt gar nicht. Weiter, lieber Andreas.
Weiter. Springen wir in den nächsten Paragraphen. Aber bevor wir in den reinspringen, erinnere ich noch einmal an das, was ich zu Beginn gesagt habe. 539, 540, die absoluten Erbunwürdigkeitsgründe.
Absolut. Das ist ein kritischer Begriff.
Und jetzt kommen wir zu den relativen Erbunwürdigkeitsgründen. Ja, manche sagen auch subsidiäre Erbunwürdigkeitsgründe. Ja, du sagst das, ja, ist aber auch nicht viel besser.
Ja, aber absolut und relativ. Ne, wurscht. Weiter, bitte.
Und wodurch zeichnen sich die aus? Ich würde vielleicht sagen, bevor ich die Erbunwürdigkeitsgründe vorlese, möchte ich darauf hinweisen, was die Voraussetzung dafür ist, dass diese Gründe auch erbunwürdig machen.
Warum sind sie bloß relativ?
Genau.
Was ist der Unterschied? Müssen wir von hinten beginnen.
Ich würde aber auch meinen, dass wir das so machen. Ja? Und zwar diese Gründe, zu denen wir gleich kommen, die machen nur dann erbunwürdig, wenn der Verstorbene aufgrund seiner Testierunfähigkeit aus Unkenntnis oder, spannend, aus sonstigen Gründen, nicht in der Lage war, denjenigen zu enterben und er auch nicht zu erkennen gegeben hat, dass er ihm verziehen hat. Das heißt, es gibt bestimmte Gründe, die nur dann zur Erbunwürdigkeit führen, wenn derjenige, gegen den sich dieser Grund verwirklicht, testierunfähig war, davon nicht gewusst hat, also nicht in der Lage war, auf diese Tat mit einer letztwilligen Enterbung zu reagieren, dann führen diese Gründe zur Erbunwürdigkeit. Und welche sind das? Wenn du gestattest, würde ich das jetzt gleich auch vorlesen. Das sind nämlich mehrere. Da geht es einerseits auch wieder um strafbare Handlungen, die nur vorsätzlich begangen werden können und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind. Allerdings jetzt nicht gegen den Verstorbenen oder gegen die Verlassenschaft, sondern gegen ihm nahestehende Personen. Und die werden konkret aufgezählt, nämlich gegen den Ehegatten, gegen den eingetragenen Partner oder Lebensgefährten des Verstorbenen oder gegen dessen Verwandte in gerader Linie. Also diese Familiensphäre wird damit aufgenommen. Mhm. Auch das ist kränkend sozusagen für den Erblasser, wenn eine Straftat gegen diese nahestehenden Personen begangen wird. Aber es ist eben nicht dasselbe Unwert aus der Sicht des Gesetzes, wie wenn die Straftat gegen den Verstorbenen selbst oder die Verlassenschaft gerichtet ist, und daher führt es nicht jedenfalls zur Erbunwürdigkeit, sondern eben unter den genannten Voraussetzungen. So stellt sich das Gesetz das vor. Und dann gibt es noch zwei Erbunwürdigkeitsgründe, subsidiäre Erbunwürdigkeitsgründe. Mhm. Und zwar, wenn dem Verstorbenen in verwerflicher Weise schweres seelisches Leid zugefügt wurde oder derjenige sonst gegenüber dem Verstorbenen seine Pflichten aus dem Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kindern gröblich vernachlässigt hat. Ich glaube, zu den Straftaten, das ist die Ziffer 1, die ich vorgelesen habe, müssen wir jetzt gar nicht mehr viel sagen. Nein, das haben wir besprochen. Es geht halt um einen anderen Kreis, gegen den sich die Straftat richtet. Aber die zwei anderen Gründe sind jetzt völlig neuer Natur und die kommen ja im 539 in keiner Weise vor. Das könnten wir uns vielleicht etwas näher anschauen, weil wann liegt so eine Handlung vor, von der man sagen kann, dass hier in verwerflicher Weise schweres seelisches Leid zugefügt wurde? Was könnte das zum Beispiel sein? Zum Beispiel regelmäßige, massive, kränkende Beschimpfungen des Erblassers in der Öffentlichkeit, erniedrigendes Verhalten, das hier gesetzt wird gegen den Verstorbenen. Das könnte zum Beispiel so einen Erbunwürdigkeitsgrund bedeuten. Oder der Verstorbene liegt im Krankenhaus, liegt vielleicht im Sterben und das Kind kommt vorbei und sagt, ich wünsche dir, dass du bald dahin bist, oder das Kind weiß, Vater oder Mutter liegen im Sterben und das Kind besucht den Vater, die Mutter im Krankenhaus und nicht.
Ist es bei der gröbligen Vernachlässigung von
Letzteres, jetzt wollte ich gerade sagen, das zum Beispiel, dieser Sachverhalt, den ich jetzt zuletzt gesagt habe, da schwanken wir so zwischen Ziffer 2 und zwischen 3 hin und her, weil da könnte man auch sagen, natürlich, und es ist auch näher liegend, dass wir bei der Ziffer 3 sind, es gibt ja unter Kindern und Eltern Beistandspflichten und dazu gehört natürlich auch in schwierigen Situationen in der Not da zu sein füreinander. Da sind wir wohl eher bei der Ziffer 3. Aber man darf natürlich bei all dem nicht übersehen, dass dieses Verhalten, das hier gesetzt wird, wirklich von einer doch maßgeblichen Intensität sein muss. Das zeigt sich an der Ziffer 2 beim schweren seelischen Leid daran, dass es heißt, in verwerflicher Weise. Also nicht jede Handlung, die beim Erblasser schweres seelisches Leid bedeutet, muss erbunwürdig machen, sondern es muss von einer besonderen Intensität sein, sodass man sagen kann, das hat er wirklich in einer besonders unmoralischen, verwerflichen Weise getan. Gibt es auch Entscheidungen vom obersten Gerichtshof, wo es dann heißt, ja, schweres seelisches Leid, aber für die Verwerflichkeit war das noch zu wenig, wenn vielleicht nur das eine oder andere Mal ein Schimpfwort gefallen ist etc. Und auch bei der Vernachlässigung der Pflichten, die es eben gibt im Verhältnis Eltern-Kinder, muss es eine gröbliche Vernachlässigung sein. Also auch hier haben wir bei diesem Erbunwürdigkeitsgrund diesen Hinweis, Achtung, es muss wirklich eine maßgebliche Intensität des Unwerts gegeben sein. Erst dann haben wir eine Erbunwürdigkeit.
Also man kann hier wirklich herrlich streiten.
Das glaube ich wohl.
Das sind natürlich auch ganz brutale Streitigkeiten, denn der Sachvortrag im Prozess kann logischerweise nicht zurückhaltend sein, also da wird sehr viel Porzellan zerschlagen Und ich erinnere eben bei diesem 541, bei dieser sogenannten relativen oder subsidiären Erbunwürdigkeit, wie kompliziert der Tatbestand ist. Also nur dann, du hast das ja eh beschrieben, wenn der testierunfähig war, oder es nicht wusste oder konnte, das sind dann, also die Enterbung nicht anordnen konnte, da kann man dann auf der Sachverhaltsebene herrlich dabei herumstreiten. Gestatte mir, dass wir vielleicht jetzt einen Aspekt in den Vordergrund rücken, der in der Realität doch von wesentlicher Bedeutung ist. Und zwar stellen wir uns vor, dass wir es eben mit so einem verwerflichen Täter, mit einem Kind zu tun haben, der sich grauenhaft gegenüber seinem Vater verhalten hat, zum Beispiel. Und rücken wir in den Mittelpunkt die Möglichkeit, dass dieser Vater diese Untaten verzeihen kann. Mhm. Die Erbunwürdigkeit kann man verzeihen. Mhm. Und dabei ist natürlich jetzt mit Blick auf die Realität von besonderer Bedeutung und besonders interessant, was braucht es eigentlich für eine derartige Verzeihung, die ja eine ungeheure Bedeutung hat rechtlich, wenn sie denn wirksam würde, also wenn man ihrer benötigte, da ist jemand, der nicht mehr zum Kreis der Pflichtteilsberechtigten zählt, da ist jemand, der nicht mehr gesetzlicher Erbe würde. Und durch diesen Akt, den du jetzt gleich beschreiben wirst, lieber Andreas,
oder ich, das ist eine große Aufgabe, ich werde es versuchen, ja,
ist das alles wieder anders, ja, und dann ist alles verziehen und alles wieder gut. Ja. Und das ist deswegen in den Vordergrund zu rücken, weil hier der Gesetzgeber 2015 auch eine neue Wertung hereingebracht hat, angesichts derer ich persönlich doch ein bisschen sprachlos war oder baff. Er hat gesagt, es braucht nicht einmal die Testierfähigkeit des Verstorbenen, damit er eine solche Willensbekundung, es braucht natürlich auch nichts Formelles, es braucht nichts Schriftliches, das war schon nach altem Recht so, aber nach altem Recht musste der wenigstens testierfähig sein, als er dem Bubi gesagt hat, vielleicht auf Kamera gefilmt, alles wieder gut, Bussi, 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 und der Gesetzgeber hat das erweitert. Ich glaube, er wollte irgendwie die Selbstbestimmung oder ich weiß nicht was, dem wahren Willen des Verstorbenen möglichst zum Durchbruch verhelfen. Und es braucht gar nicht mehr die Testierfähigkeit.
Ja.
Und das ist eine äußerst brisante Norm.
Darf ich da nur ein bisschen präzisieren, weil wir sind jetzt hier bei dem, was du zuletzt gesagt hast, bei der Verzeihung, die es eben auch neu gibt durch das Erbrechtsänderungsgesetz, bei der Enterbung. Ja. Und ich weiß schon, ich will es nur deutlich machen. Und da ist im 773 Absatz 2 geregelt, konnte der Verstorbene die Enterbung aufgrund fehlender Testierfähigkeit, also nicht nur, dass er die Testierfähigkeit nicht braucht, sie würde sogar schaden, ja, also die Testierunfähigkeit ist Voraussetzung.
Ja, das ist jetzt was spezielles Enterbungsrecht.
Ja, ja.
Das ist ja auch ein ganz Kuriosum, das
Recht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir nicht durcheinander kommen. Nicht mehr widerrufen, so ist die Enterbung unwirksam, wenn der Verstorbene zu erkennen gegeben hat, dass er dem Enterbten verziehen hat. Das ist bei der Enterbung.
Ja?
Und bei der Erbunwürdigkeit? So. Und bei der Erbunwürdigkeit haben wir eigentlich nirgends eine Regelung dazu, jedenfalls ist mir das jetzt nicht bewusst, dass die Testierfähigkeit nicht erforderlich wäre. Wir tappen eigentlich immer schon und auch seit dem Erbrechtsänderungsgesetz weiterhin im Dunkeln, wann eine Verzeihung vorliegt. Was dazu eigentlich.
Ja, aber bitte, du musst mich korrigieren. Ich habe das in Erinnerung so gehabt, aber du bist ja der Spezialist in dem Bereich, dass auch bei der Erbunwürdigkeit für die Verzeihung neu keine Testierfähigkeit verlangt wird.
Das ist nicht explizit gesetzlich nicht geregelt. Gesetz.
Ja, aber es ist.
Also mir ist auch nicht bewusst, dass es dazu eine OGH-Entscheidung gibt.
Auch nicht, aber Literatur würde ich sagen.
Aber ja, also ich glaube, das wird auch überwiegend so gesehen. Aber es ist ja schon grundsätzlich fraglich, und das ist immer schon diskutiert worden und wird auch weiter diskutiert, muss diese Verzeihung sein, eine Willenserklärung, eine Willensmitteilung oder doch nicht? Geht es dann nur um eine Rechtstatsache nur darum, dass man eben das Verhalten des Verstorbenen interpretiert im Nachhinein und seinen Seelenzustand interpretiert und überlegt, ob der ihm offenbar innerlich verziehen hat. Mir ist ja, muss ich sagen, für die Frage, wann liegt eine Verzeihung vor, eigentlich letzterer Zugang recht sympathisch, mhm. ja, weil das, finde ich, zum System der Erbunwürdigkeit gut passt, wo das Gesetz sich einen Sachverhalt anschaut und sagt, dass ein Unwert passiert gegen den Erblasser, wie auch immer, direkt, mhm. indirekt gegen den Erblasser. Das qualifizieren wir negativ mit der Konsequenz der Erbunwürdigkeit. Aber jetzt schauen wir noch ein bisschen genauer hin. Wir vermuten nur, dass ihn das stört. Aber wenn wir draufkommen mit Blick auf den Erblasser, der hat ihm das verziehen, dann ist es neutralisiert. Und daher scheint es mir zu viel, da bei der Erbunwürdigkeit eine Willenserklärung, eine Willensmitteilung zu verlangen, sondern ich glaube, es sollte für die Verzeihung ausreichend sein, dass der Sachverhalt sich so darstellt, dass offenbar innerlich der Erblasser verziehen hat, wenngleich ich dazu sagen muss, das sind natürlich fürchterliche Beweisverfahren.
Ja, ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Aus den Niederungen der Anwaltei kann ich nur sagen, passen Sie auf Ihre Oldies in den Pflegeheimen auf, die Ihre verwerflichen Geschwister werden, wenn Sie diese Folge gehört haben, anrücken. Sie werden das Handy zücken, sie werden die Mama abbusseln, die vielleicht nicht mehr ganz testierfähig ist, und sie werden möglicherweise versuchen, Beweismittel zu erzeugen, um später einen derartigen Vortrag, den du jetzt hier referiert hast, dann in einer Prozesssituation eben zu wiederholen. Und dann kommt es halt darauf an, wem das Gericht hier glaubt.
Erlaube mir nur, weil ich es erwähnt habe, vielleicht noch ganz kurz zu der Verzeihung bei der Enterbung was zu sagen. Weil das immer
ich würde gerne was anderes noch sagen.
Aber dann möchte ich Folgendes sagen.
Bitte.
Wir müssen demnächst über die Enterbung sprechen. Da gibt es wirklich einiges zu sagen.
Ganz
da gibt es wirklich einiges zu
sagen. Aber ich habe jetzt nämlich auf die Uhr geschaut.
Ich muss mich jetzt wirklich zurückhalten, aber ich sage es nicht.
Nein, ich sage es nicht. Ich glaube, wir sollten einen Punkt jetzt bei der Erbunwürdigkeit in den Vordergrund rücken, der noch so zentral ist für die Erbunwürdigkeit. Und das ist diese EU. Ipso-Wirkung, die du eingangs erwähnt hast. Was bedeutet das? Mhm. Es braucht keine Anordnung. Es gilt von Gesetzes wegen. Und daraus folgend, ich weiß nicht, wie siehst du das? Mhm. Das würde mich nämlich jetzt interessieren. Und da komme ich zurück ins Verfahren. Die Schlussfolgerung, dass der Gerichtskommissar, der Notar, und das Gericht, wobei das Gericht ist ja hinter ihm noch, verborgen hinter dem Gerichtskommissar, aber dass durch der Gerichtskommissar eine mögliche Erbunwürdigkeit von Amts wegen beachten muss oder nicht. Das ist so eine heikle Geschichte. Der Gerichtskommissar weiß davon.
Ja,
die Parteien sagen, ach, reden wir nicht drüber. Musst du dann nicht sagen, Moment, die Erbunwürdigkeit gilt von Amts
wegen. Ja, aber
wie ist das? Wie macht ihr das?
Ist jetzt natürlich schwierig, das wirklich präzise zu beantworten, weil du hast dich jetzt drüber gerettet, indem du gesagt hast, ist zu beachten. Ja, das habe ich schon mitbekommen, dass du mir das Thema jetzt zugeschoben hast. Aber was heißt zu beachten? Also natürlich, wenn Sachverhalte aktenkundig sind, vorgebracht werden von den Parteien, wie auch immer, die auf die Erbunwürdigkeit einer Partei hinweisen, dann löst das jedenfalls Belehrungspflichten aus. Belehrungspflichten natürlich gegenüber den Parteien, die das interessiert.
Die zum Zug kämen, wenn die Erbunwürdigkeit
bestünde. Ja. Das können unterschiedliche sein, je nach Konstellation, aber zumindest ist jedenfalls zu beachten, dass ja der Erbunwürdige repräsentiert wird, an seine Stelle treten seine Nachkommen. Das heißt, wenn ich bei einem Erben eine Erbunwürdigkeit für aus dem Akt heraus denkbar halte, dann habe ich als Gerichtskommissar sicher die Aufgabe, auch diese Nachkommen des möglicherweise Erbunwürdigen einzubeziehen und zu belehren.
Also du sprichst von der gesetzlichen Erbfolge und von der Pflichtteilsrecht.
Genau. Also ich glaube, es löst das Belehrungspflichten aus. Allerdings die bloß. Ja,
und die Hinzuziehung als Partei, nicht wahr?
Und die Hinzuziehung als Partei.
Das heißt, wenn ich der Sohn bin und du hast Kenntnis von meinem verwerflichen Verhalten und ich habe ein minderjähriges Kind, welches das Enkelkind des Verstorbenen ist, dann haben wir wieder mal das Dilemma, glaube ich, dass der Minderjährige die minderjährigen Parteistellung einzuräumen ist und dass der Vater den dann nicht vertreten kann.
Ja, wobei man jetzt aufpassen muss und jetzt habe ich, meine, wir haben viele Ideen, jetzt habe ich wieder die Idee, eine Idee für die nächste oder übernächste Folge, nämlich, dass wir über die Parteien einmal sprechen im Verlassenschaftsverfahren. Aber das ist nämlich schon die Frage, ob im Falle der möglichen Erbunwürdigkeit, wissen tun wir es natürlich nicht im Verlassenschaftsverfahren in aller Regel, ob der die mögliche Erbunwürdigkeit dazu führt, dass dem möglichen Repräsentanten Parteistellung zukommt. Und soweit ich es im Kopf habe, sagt die Rechtsprechung, dass sowohl bei der Enterbung als auch bei der Erbunwürdigkeit, aber ich sage das jetzt vorsichtig, solange sie nicht erwiesen ist, weiterhin von der Parteistellung des möglicherweise wirksam Enterbten und möglicherweise Erbunwürdigen auszugehen ist und umgekehrt wohl nicht von der Parteistellung des möglichen Repräsentanten. Und ich sage das jetzt schon ganz leise, wie du merkst, weil die Frage, ob man solche potenziellen Repräsentanten nicht doch einbeziehen sollte, ihnen Parteistellung geben sollte, das ist eine spannende Frage.
Wirklich spannend. Die Vorstellung, dass der Gerichtskommissar prüft, was erwiesen ist und was nicht erwiesen ist, ist natürlich für sich genommen eine Herausforderung. Aber
naja.
Also, redest du jetzt von evidenten, weil du sprichst ja vom Verhalten des Gerichtskommissärs.
Natürlich.
Und wann ist was erwiesen, wann ist nichts erwiesen, wann ist etwas...
Naja, also, grundsätzlich hat der Gerichtskommissär sich so zu verhalten, dass er, solange die Enterbung, bei der Enterbung ist das jedenfalls so, solange die nicht erwiesen ist, dass sie wirksam ist, weiterhin davon auszugehen hat für das Verfahren, dass es sich bei dem möglicherweise Enterbten um eine Partei handelt, die erbberechtigt ist.
Und das würde ich nicht bezweifeln, aber muss er nicht, gerade bei der Enterbung, jetzt wenn wir von der Entziehung des Pflichtteils eben sprechen, von der technischen Enterbung, er muss davon ausgehen, dass der Enterbte weiterhin Partei ist.
Ja.
Aber meine Frage wäre
hinzu.
Ja, das ist meine Frage.
Ja, aber,
also beim ersten würde ich dir jedenfalls zustimmen, aber muss er auch eben diesen potenziellen Repräsentanten ebenfalls Parteistellung und Gehör einräumen?
Also mein Zugang wäre in diesem Bereich eher ja, im Zweifel mehr Parteienrechte, im Zweifel weiteres rechtliches Gehör, aber
heikel ist er.
Absolut.
In einer ganz
trivialen Frage wieder mal. Was machst du zum Beispiel, wenn dieser potenzielle Repräsentant dann einen Inventarisierungsantrag stellt, der Kosten auslöst und so weiter? Also das ist keine triviale Frage, ob man hier von einer Parteistellung ausgeht oder nicht.
Gar nicht. Und wir machen eine Sonderfolge, weil
wenn
man damit beginnt, und das ist ja auch, ich meine, das klingt so oberklug, wenn ich das so sage, warum ist der nicht Partei? Es bedeutet natürlich eine enorme Verkomplizierung der Verfahren, es bedeutet eine enorme Vergrößerung der Verfahren, denn meistens ist es nicht einer, sondern sind vielleicht gleich mehrere und so weiter.
Und Minderjährige und so weiter.
Und Minderjährige. Lieber Andreas, ich finde, wir haben das recht toll geschafft, denn es ist ein riesiger Bereich in Wirklichkeit. Allerdings müssen wir weitermachen. Was machen wir das nächste Mal? Die Enterbung oder machen wir was anderes?
Ich glaube, es wird passen. Machen wir das nächste Mal die Enterbung.
Und dann, erst dann, werde ich dich fragen, was du mir erzählen wolltest.
Ich freue mich schon so drauf.
Vielen Dank.
Danke, Christian. Danke.